Ja, euch allen einen wunderschönen guten Morgen nochmal. Wir haben heute einen doch ungewöhnlichen Adventstext, oder? 1. Mose 18, Gott besucht den Abraham. Aber bevor ich anfange, lieber Rainer, ist das Mikro nach vorne zu mir gebogen, richtig? Ja, eingeschaltet schon.
Nein, du musst es wieder nach zu dir nach oben.
Hast du das runter?
Ich hab's nur weil ich gleich.
Das hat mich irritiert. So, jetzt ist besser. Gott besucht den Abraham. Und ich bin froh, dass ich diesen Text heute zum Predigen bekommen habe. Denn ich hätte ihn mir nicht selbst ausgesucht, aber ich war reich beschenkt durch diesen Text und ich hoffe, es geht euch auch so. Da kommen drei Männer zu Besuch zum Abraham. Da steht, der Herr erschien ihm bei den Terebinden von Mamre, während er am Eingang des Zelts saß, als der Tag am heißesten war. Er blickte auf und schaute sich um und siehe, da standen drei Männer vor ihm, und er sah sie und lief ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und warf sich nieder zur Erde. Ungewöhnlich, oder? Wirft sich gleich zur Erde nieder. Und er sprach, Herr, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so geh nicht vorüber an deinem Diener. Also vorbeilassen auf gar keinen Fall. Es soll etwas Wasser geholt werden, dann wascht eure Füße, das ist die Begrüßung als Gast, und ruht euch aus unter dem Baum. Ist ja die größte Mittagshitze, nicht die Zeit, wo man normalerweise Besuch bekommt. Ich will einen Bissen Brot holen, dass ihr euch stärken könnt, danach mögt ihr weiterziehen, denn deswegen seid ihr bei eurem Diener vorbeigekommen. Sie sprachen, mach es so, wie du gesagt hast. Also ich fühle mich in diesem Text bis hier total zu Hause. Meine Familie mütterlicherseits kommt vom Balkan, Rumänien, und da ist das völlig normal, was hier steht. Das ist so toll, wenn Besuch kommt. Und du darfst ihn auf keinen Fall weitergehen lassen. Das geht überhaupt nicht, sondern der muss rein und dann wird aufgetischt, so schön Besuch zu bekommen. Da eilte Abraham ins Zelt zu seiner Frau Sarah und sprach, nimm schnell drei Seher Mehl, Feinmehl, knete es und backe Brote. Auch zu den Rindern lief Abraham, nahm ein zartes, schönes Kalb und gab es dem Knecht und der bereitete es eilends zu. Dann nahm er Butter und Milch und das Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Er selbst wartete ihnen auf unter dem Baum und sie aßen. Dem Gast wird natürlich das Beste vorgesetzt, da wird nicht gespart. Da nimmt man gleich das beste Kalb und alles. Und dann sitzen sie da unter diesem Baum im Schatten, kühl, tischgedeckt, Gastfreundschaft. Ist auch im Neuen Testament ein ganz hoher Wert, Gastfreundschaft. Aber dann kommt doch eine überraschende Wendung, zumindest für den Orient. Da sprachen sie zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? Also eigentlich nach der Frau zu fragen im Orient, naja. Er sprach da drinnen im Zelt. Ja. Da sprachen sie zu ihm, Entschuldigung, da sprach er, und das ist Gott selbst, der jetzt spricht, fürwahr, übers Jahr werde ich wieder zu dir kommen, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Sarah aber horchte hinter seinem Rücken am Eingang des Zelts. Abraham und Sarah waren alt und hoch betagt. Sarah ging es nicht mehr, wie es den Frauen zu gehen pflegt. Vorhin in der Übersetzung treffend Wechseljahre hinter sich. Abraham ist zu diesem Zeitpunkt auch wirklich schon 99 Jahre alt. Seine Frau Sarah 89. Und dann wird hier etwas angekündigt, was eigentlich nicht sein kann. Und deshalb geht es weiter. Sarah lachte bei sich. Nun, da ich verbraucht bin, soll ich noch Liebeslust empfinden? Und mein Herr, also mein Mann, ist ja auch schon alt. Das ist zum Lachen, aber eigentlich ist es zum Weinen, oder? Da war so eine großartige Zusage, eine Verheißung an Abraham und Sarah, aus euch sollen ganze Völker kommen. Und dann haben sie noch nicht mal einen Sohn, einen Nachkommen. Da ist die Verheißung Gottes und jetzt ist es doch eigentlich zu spät, oder? Unmöglich, aber nicht für Gott. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und sagt, sollte ich wirklich noch gebären können, da ich schon alt bin? Ist denn irgendetwas unmöglich für den Herrn? Übers Jahr um diese Zeit, also in einem Jahr, werde ich wieder zu dir kommen, dann hat Sarah einen Sohn. Sarah reagiert, ja, Sarah leugnete, ich habe aber doch gar nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Gott aber sprach, doch, du hast gelacht. Ich habe nicht gelacht. Da hatte doch schon mal einer gelacht, oder? Kennt ihr das? Ein Kapitel vorne dran, 1. Mose 17. Da war schon mal die gleiche Ankündigung an den Abraham. Und was hat er gemacht? Der hat genauso gelacht. Das ist einfach unfassbar, was hier angekündigt wird. Das geht nicht. Es geht nicht. Es ist doch ein Faktum, dass die beiden kein Kind mehr bekommen können, oder? Ungläubiges Lachen über die gleiche Ankündigung Gottes in Genesis 17. Ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Völkern werden. Diese Sarah mit ihren 89 Jahren soll zu Völkern werden. Und wir lesen in Kapitel 11 in diesem Buch, Sarah aber war unfruchtbar. Ein wirkliches Wunder, wenn eine Frau mit 89, die als unfruchtbar gilt, schwanger wird und mit 90 einem Sohn das Leben schenkt. Ein wirkliches Wunder. Aber ich glaube, hier gibt es, nächste Folie bitte, ein größeres Wunder noch, als dieses riesengroße Wunder. Für mich ist es so ein Wunder Gottes in diesem Text, dass Gott zu Abraham kommt. Das ist vor 4000 Jahren gewesen. Gott kommt zu Abraham und das in menschlicher Gestalt. Wir sind ja gerade im Advent. Advent bedeutet Ankunft. Und hier kommen drei Männer bei Abraham an. Und einer davon ist Gott selbst. Kann das sein? Da steht Gott vor 4000 Jahren in menschlicher Gestalt vor dem Abraham. Die anderen beiden von den dreien sind Engel, erfahren wir. Wenn ihr ins nächste Kapitel schaut, die eine Bibel vor euch habt, ganz am Anfang, die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom, die es waren nämlich zwei von den dreien weitergegangen. Die zwei kommen in Sodom an. Und der Herr, Gott, war bei Abraham stehen geblieben. Schauen wir uns den Text in Genesis 18 noch einmal genauer an. Da heißt es ganz am Anfang.
Ich bin hier bei Titus.
Du bist bei Titus? Ja, aber ganz am Anfang, ganz oben steht 18,1. Ja, ist halt. Wo bist du mir jetzt?
Das ist die Anfangsfolie.
Ja.
Und die nächste, da steht auch oben.
Und die nächste, die hattest du eben gezeigt und genau die will ich. Danke. Da heißt es am Anfang des Textes, der Herr erschien ihm. Wenn ihr in euren Bibeln lest, der Herr in Großbuchstaben, das ist der Gottesname. Das ist, wir sagen, Jahwe. Jüdische Menschen sprechen diesen Gottesnamen aus Ehrfurcht nicht aus. Das ist der Gott Israels, das ist unser Gott. So heißt Gott. Und hier steht, Gott selbst erscheint dem Abraham. Das überliest man so leicht. Aber da kommen drei Männer und einer ist Gott selbst. Mich erinnert das an zwei Stellen im Neuen Testament, die ganz ähnlich klingen und die sich auf Jesus beziehen. Zweimal Titusbrief, 2 Vers 11. Denn erschienen ist die Gnade Gottes allen Menschen zum Heil. Das ist Jesus. Gottes Gnade ist erschienen, allen Menschen zum Heil, zur Rettung. Und in Titus 3, Vers 4, als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes erschienen ist. Und dann steht da noch, die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters. Gott erscheint. Was für eine Gnade. Nächste Folie bitte. In Vers 3, da sagt der Abraham, Herr, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so geh nicht vorüber an deinem Diener. Ihr seht hier, jetzt ist Herr klein geschrieben. Da steht nicht der Gottesname. Aber das sollte man nicht übersetzen wie in den meisten Übersetzungen, mein Herr, sondern da steht im Hebräischen Adonai. Adonai. Und das ist die nächste Gottesbezeichnung. Das ist auch wie ein Gottesname, Herr. Es ist erstaunlich, der Abraham spricht hier Gott gleich an als Gott. Der Abraham hat gemerkt, dass da Gott vor ihm steht. Wie hat er das merken können? Erinnert ihr euch noch, was in Vers 2 stand? Da direkt davor, Abraham wirft sich vor den Dreien nieder. Der Abraham muss von Anfang an gemerkt haben, dass da nicht drei Männer einfach vor ihm stehen, sondern Gott selbst. Und er wirft sich vor seinem Gott nieder und er spricht ihn auch gleich als Gott an. Was für eine Begegnung. Die einzig mögliche Reaktion, wenn Gott so in dein Leben tritt, vor dir steht, das ist eigentlich dich niederwerfen. Noch ein weiterer Hinweis, dass Abraham einen Besuch von Gott erhält. Bitte die nächste Folie. In Vers 12 heißt es, Sarah lachte bei sich. Das war nicht öffentlich, das war nicht zu hören, laut rausgelacht und bis draußen zu hören, sondern sie fürchtet sich ja, sie ist so erschrocken vor dem Ganzen. Was geschieht hier? Und dann lacht sie bei sich, weil sie es nicht fassen kann, aber doch bitte so, dass es keiner mitbekommt. Und trotzdem weiß dieser Mann, weiß natürlich Gott, der da vor dem Abraham steht, dass die Sarah gelacht hat. Vers 13, da sprach der Herr, und jetzt der Herr in Großbuchstaben, da sprach Gott zu Abraham, warum lacht Sarah? Gott weiß ganz genau, was in Menschen vorgeht. Auch das finden wir bei Jesus. Ihr habt die beiden Stellen auch hier stehen, ja genau. Aus dem Johannesevangelium, das ist so eine erste Begegnung mit Jesus, als er noch gar nicht bekannt ist, wer ist denn dieser Jesus? Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und er sagt von ihm, seht ein echter Israelit, an dem kein Falsch ist. Das ist eine Anrede mal, oder? Jemand, der dich eigentlich nicht kennt und den du nicht kennst, sagt das zu dir. Ein echter Israelit, an dem kein Falsch ist. Woher kennst du mich? Jesus entgegnete ihm, bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen, wie du unter dem Feigenbaum warst. Aber Jesus war doch gar nicht unter dem Feigenbaum dabei. Aber er hat ihn gesehen. Und Nathanael erkennt, wer denn da vor ihm steht, Jesus. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, der König von Israel. Tja, das ist, wenn Gott zu einem Menschen kommt und man ihn erkennt. Oder in Johannes 2 heißt es, Jesus wusste ganz genau, was im Menschen war. Das musste man ihm gar nicht sagen. Und das ist doch heute noch so. Jesus kennt dich und mich so durch und durch. Und das ist wunderbar. Denn das zeigt auch sein Interesse an uns. Aber es zeigt auch seine Größe. Nächste. Und schließlich die zweite Hälfte des Kapitels, da heißt es in Vers 22, Abraham blieb vor dem Herrn, wieder Großbuchstaben, stehen. Und nochmal in 4 Versen, haben wir auch da stehen, genau, in 4 Versen steht nochmal dieses Adonai. Dieser Text ist durchzogen davon, dass Gott selbst vor dem Abraham steht und mit ihm redet. Und am Ende des Kapitels, als Gott aufgehört hatte, zu Abraham zu reden, ging der Herr. Ich habe mich gefragt, warum ist denn gerade an dieser Stelle der Abraham von Gott so persönlich Besuch bekommen? Warum kommt Gott gerade in diese Situation hinein? Und ein Grund vielleicht, ich denke, es ist der wesentliche Grund, ist, Abraham hatte 24 Jahre vorher diese Verheißung bekommen, aus dir werden ganze Völker kommen. 24 Jahre. Und wahrscheinlich haben sie noch länger sich Kinder gewünscht. Ich hatte schon gesagt, Kapitel 11 steht, unfruchtbar war die Sarah. 24 Jahre warten auf die Verheißung Gottes und noch länger, Jahrzehnte warten auf ein Kind. Und wir haben ja eben gemerkt, die Sarah hat aufgegeben, das geht nicht. Und der Abraham hat aufgegeben, das geht nicht. Und in diese Hoffnungslosigkeit hinein, trotz der Zusage Gottes, da kommt Gott persönlich. Das ist genauso, wie wir heute Jesus auch erleben. Gerade dann, wenn wir es wirklich brauchen, wegen Hoffnungslosigkeit, Dunkel und was immer auch, dann kommt Gott persönlich. Er macht es quasi zur Chefsache und besucht uns aus der Höhe. Ich finde es faszinierend, wie hier eine Ankunft Gottes bei Abraham geschildert wird. Und da gibt es noch mehr solche Stellen. Nächste Folie bitte. Gehen wir ein Kapitel früher ins Kapitel 17. Da heißt es, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien der Herr dem Abraham. Das kennen wir schon. Ganz ähnlich wie unser Text eben. Und sprach zu ihm, ich bin El Shaddai. Wandle vor mir und sei vollkommen. Ich will meinen Bund stiften zwischen mir und dir und dich über alle Maßen mehren. Und auf diese Gottesbegegnung hin und noch diese Offenbarung, ich bin El Shaddai, heißt es in Vers 3, da fiel Abraham nieder auf sein Angesicht. Aber ich finde das Großartige noch nicht mal, dass der Abraham merkt, wer da ist und sich niederwirft, sondern wie es hier weitergeht. Und Gott redete mit ihm. Wunderbare Begegnung. Hier kommt noch eine andere Nuance dazu. Da stellt sich Gott vor als El Shaddai, als El Shaddai. Und es ist nicht ganz leicht, dieses Hebräische zu übersetzen. Meistens steht in unseren Bibeln der allmächtige Gott, Gott der Allmächtige, in Englisch God Almighty. Mit dem Namen wird ausgedrückt, wie Gott ist. Und das hat zwei Punkte. Halt. Gehst du nochmal eine Folie bitte zurück? Ja, du hast recht, ja. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man die Folien nicht vor sich hat. Zwei Punkte zu El Shaddai. Der eine Punkt ist tatsächlich dieses Allmächtig. Gott kann alles. Haben wir eben in unserem Predigttext gehört. Bei Gott ist doch nichts unmöglich. Gott hat so eine Allmacht. Er kann einfach alles. Und auch das passt ja für die Situation, wie wir eben gesehen haben, von Abraham. Und das passt uns jeden Tag aufs Neue. Wo ich nicht kann, Gott kann. Ihm ist alles möglich. Aber El Shaddai hat noch einen zweiten Aspekt. El Shaddai meint den Gott, der uns volle Genüge gibt. Volle Genüge. Und das hebräische Wort, ich bin heute ein bisschen im Hebräischen, ich weiß, aber das ist gut so. Das hebräische Wort meint, so der Vergleich, so wie eine Mutter ihrem Säugling, wenn sie ihn stillt, alles gibt, was er braucht. Und dieser Säugling ganz ruhig wird, weil er einfach volle Genüge an seiner Mutter hat. So ist El Shaddai. Ich glaube, von der Situation her, das hat der Abraham auch gebraucht. Da wartest du auf die Verheißung. Er hat versucht, und seine Frau Sarah auch, nachzuhelfen. Viele von euch kennen die Geschichte mit der Hagar und was alles so nachgeholfen wird. Ich glaube, der Rainer hat es mal einen, wie war das, Gott-Hilfsverein.
Hilfsverein zur Erfüllung göttlicher Verheißungen.
So hat es der Rainer mal genannt, fand ich eindrücklich. Ja, die haben immer nachhelfen wollen, es hat nicht genügt. Und diese Genüge kam einfach nicht. Und da war die Spannung zwischen der Verheißung und auch den eigenen Wünschen und nichts geschieht. Und ist dann Gott derjenige, der mir volle Genüge gibt. Volle Zufriedenheit. Alles, was ich brauche. Es heißt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Alles, was wir brauchen, das ist zugesagt. Und das ist doch eine Spannung, in der wir immer wieder leben. Denn wir empfinden so selten diese volle Genüge. Irgendwie scheint immer was zu fehlen. Und oft ist es ja auch nicht leicht und es fehlt wirklich etwas. Aber dass ich dann volle Genüge in diesem wunderbaren Herrn finde, das ist das, was El Shaddai ausdrückt. Oder so wie es in Psalm 73 heißt, wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Nächste Folie bitte. Wo sind wir denn dann? Ne, die überspringen wir mal.
Zurück.
Vor, weiter. Genau. Es gibt so viele Begegnungen Gottes im Alten Testament, dass Gott in menschlicher Person, dass Gott persönlich zu Menschen kommt. Und ich will eine weitere ausführen. Und das jetzt springe ich ins Richterbuch. Das ist der Gideon, ein Kämpfer. Und da heißt es, ein Richter, das heißt, er ist über das Volk gesetzt. Und im Richterbuch auch immer ein Befreier. Israel ist da, und das wegen ihrer eigenen Sünde, von Gott gestraft und durch andere Völker dadurch bedrückt. Und da heißt es in Richter 6, ab Vers 11, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die in Ophra stand, und Joasch, dem Abiesriten, gehörte. Sein Sohn Gideon aber drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Midian war das Volk, das Israel bedrückt hat. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, tüchtiger Krieger. Und Gideon sprach zu ihm, mein Herr, Wenn der Herr mit uns ist, weshalb ist uns all das widerfahren? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Vorfahren erzählt haben, als sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat der Herr uns verworfen und in die Hand Midians gegeben. Da wandte sich der Herr zu ihm und sprach, geh in dieser deiner Kraft und du wirst Israel aus der Hand Midians retten. Habe nicht ich dich gesandt? Gideon aber sprach zu ihm, bitte Herr, womit soll ich Israel retten? Sieh, meine Tausendschaft ist die unbedeutendste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Diesmal ist es der Engel des Herrn, der zu einem Menschen kommt. Vers 11. Aber schon in Vers 14 seht ihr hier einen Umschwung. Da heißt es, da wandte sich der Herr, wieder in Großbuchstaben, da wandte sich der Herr zu ihm. Der da in menschlicher Gestalt vor ihm steht, das Engel des Herrn, das ist wieder Gott selbst. Gott kommt zu diesem, ja, doch sehr verzagten Gideon. Und man kann ihn verstehen, eigentlich haben wir keine Chance. Und Gott hat uns auch noch verlassen. Herr, früher waren doch so gute Zeiten mit dir und jetzt hast du uns wohl aufgegeben. Und da kommt Gott selbst. In Vers 13 noch die menschliche Anrede, mein Herr. In Vers 15, Herr, da steht wieder Adonai. Auch das kennen wir von eben schon mal. Der Gideon hat erkannt, wen er vor sich hat. Zuerst hält er ihn für einen Menschen, aber ihm wird bewusst, da steht doch Gott selbst vor mir. Auch zu Gideon war Gott selbst gekommen und er hat es erkannt. Das merkt man auch an der Reaktion. Nächste Folie bitte in den Versen 22 und 24. Gideon sah, dass es der Engel des Herrn gewesen war und Gideon sprach, wehe, Herr, Herr, denn ich habe den Engel des Herrn gesehen von Angesicht zu Angesicht. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du musst nicht sterben. Wer Gott so direkt sieht, der muss sterben. Aber hier, Gideon, wird zugesagt, nein, du musst nicht sterben. Das war bei Abraham schon so, er musste nicht sterben. Das ist hier bei Gideon so, das ist noch einige andere solche Situationen, wo Gott persönlich kommt in menschlicher Gestalt und sie müssen nicht sterben. Es gibt etwas, was mich an diesem Bericht sehr, sehr bewegt. Das ist dieser letzte Vers, 24, der hier auch steht. Da heißt es, Gideon baute dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Nochmal die Situation, da sind die Midianiter, die Israel so stark bedrücken. Keine Chance. Und jetzt wurde der Gideon begrüßt vom Engel des Herrn, du starker Held. Und dann wird Gideon in die Schlacht geschickt, um Israel zu befreien. Das ist die Situation. Und was macht der Gideon? Nicht, okay, jetzt machen wir einen Altar und opfern, damit wir Sieg bekommen, sondern aus dieser Gottesbegegnung gewinnt er einen tiefen Frieden. Der Herr ist unser Friede. Der Herr ist unser Shalom. Also wenn du mitten in den Schlachten deines Lebens Gott begegnest und da aus dieser Gottesbegegnung gewinnst, der Herr ist mein Friede, dann hast du gewonnen. Das ist das, was ich von Gott hier lerne. Er begegnet mir mitten in der Unruhe, in den Kämpfen und was immer im Leben ist. Und was ich daraus gewinne, weil er die Sache in die Hand nimmt und noch viel mehr, weil er mir begegnet, er ist mein Friede. Kommen wir zum Schluss. Schauen wir nochmal unser Ursprungstext, Genesis 18. Da hieß es, Genesis 18, Vers 14, ist denn irgendetwas unmöglich für den Herrn? In einem Jahr werde ich wieder zu dir kommen, dann hat Sarah einen Sohn. Nichts unmöglich für Gott. Da gibt es eine faszinierende Adventsparallele und Weihnachtsparallele. Gehst du bitte auf die nächste Folie? Das müsste dann Lukas 1 sein, genau. Da wird nämlich der Engel Gabriel nach Nazareth gesandt zu einer Jungfrau. Wunderbarer Text. Der Name der Jungfrau war Maria und dieser Engel tritt bei ihr ein und spricht, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über dieses Wort und sann darüber nach, was dieser Gruß wohl zu bedeuten habe. Eigentlich müsste sie sich doch riesig freuen, die Maria, oder? Was für eine Begrüßung, du Begnadete. Aber sie weiß, das ist eigentlich so gigantisch groß. Das übersteigt so jedes menschliche Verstehen, dass ein Engel, ein Gesandter Gottes zu einem Menschen kommt und sagt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie hat ein gesundes Empfinden. Und auch das wünsche ich jedem von uns, mir persönlich auch ganz stark, dass wir in dieser Advents- und Weihnachtszeit ganz neu erfahren, was es eigentlich heißt, dass Gott zu uns kommt und uns Gnade zuspricht. Das ist so gewaltig. Und er sagt es nicht nur, sondern er ist selbst gekommen, Mensch geworden, genau dafür. Vers 30, nächste Folie bitte. Der Engel sagt zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Ja, das ist ja nochmal verstärkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Also bei mir wäre da die eine oder andere Frage entstanden. Über das, was der Engel da sagt. Aber die Maria hat nur eine Frage. Wie soll das geschehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Wie soll ich schwanger werden ohne Mann? Das ist es. Ja. Und der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird das Heilige, das gezeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Ganz ähnliche Ankündigung wie an Sarah. Du wirst einen Sohn bekommen. Schau auf Elisabeth, deine Verwandte. Auch sie hat einen Sohn empfangen in ihrem Alter und dies ist der 6. Monat für sie, die doch als unfruchtbar galt. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Was für eine Parallele zwischen dieser Ankündigung an Sarah, unmöglich, dass sie ein Kind bekommt, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Und welche Ankündigung an Maria, unmöglich, ohne Mann schwanger zu werden, aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und ich bin beeindruckt von der Reaktion der Maria in Vers 38. Ja, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie sagt einfach ja zu diesem Weg Gottes. So mancher von uns hat erlebt, wie Gott in sein Leben getreten ist. Ankunft Gottes, Advent. Und ich hoffe, ihr erlebt das immer wieder. Wäre doch wunderbar, gleich mehrmals am Tag, dass Gott immer so gegenwärtig ist. Was wir immer wieder erleben auch ist, gerade dann, wenn wir es besonders brauchen, dann hat uns Gott überhaupt nicht vergessen, sondern es kommt wieder zu einem Advent im Leben. Gott kommt. Da staune ich. Manchmal bin ich traurig, wenn ich es nicht gemerkt habe. Da hat mir vielleicht die Erwartung gefehlt, dass er wiederkommt. Ich habe ihn vielleicht aus dem Blick verloren. Aber was für eine Treue Gottes. Genauso treu, wie er, nachdem er es über die Jahrhunderte angekündigt hat, in Jesus Mensch geworden ist. Genauso treu ist er noch heute. Und ich möchte euch bitten, dass wir jetzt gemeinsam eine Gebetsgemeinschaft haben, wo ihr diesem Herrn und Heiland sagen könnt, wie wunderbar er ist. Ich mache den Abschluss. Ein Gott, der Wunder tut. Große Wunder wie bei Abraham und Sarah. Noch größeres Wunder bei der Maria. Allergrößtes Wunder, dass du Mensch geworden bist, Herr Jesus. Und allergrößtes Wunder, dass du den Sieg auf Golgatha errungen hast. Und so staune ich über das Wunder, dass du in mein Leben getreten bist und immer wieder trittst. In unser Leben, bei jedem Einzelnen, dass du dich persönlich uns zugewandt hast und immer wieder zuwendest. Und dass wir dir nachfolgen können und mit dir leben können. Und ich staune über das Wunder, dass du dein Angesicht nicht von mir abwendest, sondern dass dein Angesicht mir zugewendet bleibt, all deine Güte und Menschenfreundlichkeit, all deine Liebe und Treue, all deine Heiligkeit, deine Größe, mit allem begegnest du uns, auch heute noch. Amen.